NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
3. März 1918. Der Friedensvertrag von Brest-Litowsk wird geschlossen.
Wohl selten in der Geschichte brauchen zwei Kriegsgegner den Frieden so dringend wie Deutschland und Russland im Winter 1917. Aber da hören die Gemeinsamkeiten schon auf.
Historische Umstände hatten es so gefügt, dass die Delegierten des revolutionärsten Regimes, das die Menschheit je gekannt hat, an einem Tisch sitzen mussten mit den diplomatischen Vertretern der allerreaktionärsten Kaste unter allen regierenden Klassen.
Notiert der russische Volkskommissar für Äußeres, Leo Trotzki. Seit mehr als 3 Jahren wütet in Europa der Erste Weltkrieg. Die Front im Westen ist in Blut und Dreck erstarrt. Millionen Deutsche hungern. Im Osten aber wittert das deutsche Oberkommando um General Ludendorff seine Chance. Nach dem Sturz des Zaren im Februar 1917 könnte ein Separatfrieden mit Russland den Zwei-Fronten-Krieg beenden.
Ende November hat sich die deutsche oberste Heeresleitung entschlossen, alles auf die Karte einer Westoffensive zu setzen,
sagt der Mainzer Historiker Professor Winfried Baumgart.
Und dafür brauchte man im Osten, so hat es Ludendorff gesagt, Klarheit.
Um dies zu erreichen, rufen die Deutschen selbst nach den revolutionären Geistern, mit denen sie jetzt am Tisch sitzen. Weil von allen russischen Revolutionsführern nur Lenin für ein schnelles Kriegsende eintritt, schleust ihn die deutsche Regierung in einem verplombten Zug aus dem Schweizer Exil zurück nach Russland. Trotzki wird später sagen:
Wären Lenin und ich nicht in St. Petersburg gewesen, so hätte es keine Oktoberrevolution gegeben.
Der Plan der Deutschen geht auf. In Russland bricht die staatliche Ordnung zusammen. Das Volk hungert, die russische Armee löst sich auf. Gleichzeitig rüsten Lenins innenpolitische Feinde zum Gegenschlag. Um die Revolution zu retten, ist er tatsächlich bereit, fast um jeden Preis den Krieg zu beenden. Am 8. November 1917 bietet die Sowjetregierung allen Kriegsparteien Frieden an. Gleichzeitig hoffen die Bolschewiki, dass sich die Verhandlungen möglichst lange hinziehen.
Die revolutionäre Situation in Ost- und Mitteleuropa ist so Lenins Überlegung, dass über kurz oder lang auch in Deutschland die Revolution ausbrechen würde. Und dann ist alles militärische Denken und Handeln unnütz.
Im Dezember beginnen in der zerstörten Festung von Brest-Litowsk Friedensverhandlungen zwischen dem Kaiserreich und seinen Verbündeten und der neuen russischen Regierung unter Lenin. Altgediente adlige Diplomaten treffen auf radikale Revolutionäre. Solche Machthaber hat die Welt noch nicht gesehen. Dennoch wird die Sowjetdelegation freundlich aufgenommen.
Der bayerische Prinz Leopold empfing sie als seine Gäste,
erinnert sich Trotzki.
Zu Mittag und zu Abend aßen alle Delegationen gemeinsam. Die Deutschen setzten sich zwischen die unsrigen und waren bestrebt, freundschaftlich das, was sie brauchten, herauszuangeln. Zu der russischen Delegation gehörten ein Arbeiter, ein Bauer und ein Soldat. Das waren zufällige Figuren, die solchen Intrigen nicht gewachsen waren.
Doch auch innerhalb der deutschen Delegation toben Grabenkämpfe um die Verhandlungsziele. Der Reichstag hat im Sommer 1917 Friedensgespräche ohne Gebietsansprüche gefordert. Und noch Ende November lässt der Kaiser seinem Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Richard von Kühlmann, ausrichten:
Seine Majestät lässt Eure Exzellenz bitten, falls es in absehbarer Zeit mit Russland zu Friedensverhandlungen komme, doch zu versuchen, ob wir mit Russland nicht in eine Art Bündnis- oder Freundschaftsverhältnis kommen könnten.
Doch in der obersten Heeresleitung träumen General Ludendorff und Generalfeldmarschall von Hindenburg von einem großdeutschen Reich. Sie stürzen Reichskanzler Bethmann Hollweg, der sich um einen Verständigungsfrieden bemüht hatte.
Ludendorff war der quasi Diktator, der bei all diesen Konferenzen, die es immer zwischen Politik und Militär gegeben hat, sich durchsetzte. Mit Hilfe seiner Marionette Hindenburg. Der Osten war jetzt offen und Ludendorff stellte sich vor, er könnte dort Rohstoffe herausziehen, Kohle, Erze, aus dem Kaukasus sogar, Lebensmittel aus der Ukraine und eine ganz aberwitzige Vorstellung, er könnte in den von Deutschland jetzt besetzten Gebieten Soldaten rekrutieren.
Die Diplomaten mahnen zur Mäßigung. Delegationsleiter Kühlmann erinnert Ludendorff an sein eigentliches Ziel.
Wenn wir schon im Westen die Entscheidung suchen, dann müssen wir uns aus dem Ostraum verabschieden, nur einen Grenzkordon schaffen mit wenigen Truppen und so viel wie möglich Truppen für die Märzoffensive nach Westen schicken. Da muss man sagen, die politische Leitung hat militärstrategisch vernünftiger gedacht als Ludendorff selbst.
Doch Kühlmann fehlt es an Härte, um gegen die Armeeführung zu bestehen. Als die Russen einen Frieden ohne Annexionen und Reparationen vorschlagen und sich dabei auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker berufen, macht General Max Hoffmann, der Bevollmächtigte der obersten Heeresleitung, deutlich, was er unter Selbstbestimmung versteht.
Es sind keine gewaltsamen Annexionen, wenn die Mittelmächte das Schicksal von Polen, Litauen und Kurland unter Ausschluss des russischen Staates bestimmen. Im Einvernehmen mit den zuständigen politischen Vertretungen dieser Gebiete, die ihren Austritt aus dem russischen Staatsverbande bereits erklärt haben.
Das war also in Finnland sehr deutlich zu spüren, das war in den baltischen Ländern, in Polen sowieso und neuerdings aber auch in der Ukraine. Also überall Loslösungsbestrebungen, auf die man in Deutschland schon seit Beginn des Krieges ab 1914 gesetzt hatte. Und jetzt war sozusagen die Gelegenheit, beim Schopfe zu packen.
Die russische Seite erkennt, dass es keine Chance auf einen Verständigungsfrieden gibt. Aber in Deutschland und Österreich beginnen im Januar 1918 große Streiks. Um weiter auf Zeit spielen zu können, brauchen die Russen einen Profi. Darum wird ein neuer Delegationsleiter ernannt, Leo Trotzki.
Für die Verschleppung der Verhandlungen ist ein Verschlepper nötig, sagte Lenin. Ich beschloss, die familiären Beziehungen schroff abzubrechen, die sich unmerklich eingestellt hatten. Die heuchlerisch-freundschaftlichen Kontakte wurden durch trockenoffizielle ersetzt.
Doch die Hoffnung der Bolschewiki auf die Weltrevolution erfüllt sich vorerst nicht. In Berlin und Wien werden alle Aufstände niedergeschlagen. Auch militärisch können die Russen nicht mehr gegenhalten. Aber genauso wenig will die Mehrheit der Kommunisten weite Teile des Landes an die Imperialisten abtreten. Stattdessen erfindet Trotzki die Parole:
Weder Krieg noch Frieden.
Auf den Sitzungen wird jetzt endlos über das Selbstbestimmungsrecht der Völker diskutiert, das im Grunde weder Deutsche noch Russen wollen, bis General Hoffmann der Kragen platzt.
Sie verhandeln so, als ob sie siegreich in unserem Lande ständen und die Bedingungen diktieren könnten. Die Tatsachen sind entgegengesetzt. Das siegreiche deutsche Heer steht in ihrem Gebiet.
Der General Hoffmann trug in die Verhandlungen eine erfrischende Note hinein,
schreibt Trotzki sarkastisch.
Ohne große Sympathie für die diplomatischen Instruktionen Kühlmanns zu zeigen, legte der General mehrmals seinen Soldatenstiefel auf den Tisch, um den sich komplizierte juristische Debatten drehten. Wir zweifelten keinen Augenblick, dass gerade dieser Stiefel des Generals Hoffmann als die einzige ernsthafte Realität bei diesen ganzen Verhandlungen zu betrachten sei.
Schließlich machen die Deutschen Nägel mit Köpfen. Am 9. Februar 1918 unterzeichnen sie einen Separatfrieden mit der ukrainischen Räteregierung. Die Ukraine soll Getreide und Kohle liefern, dafür garantieren die Deutschen ihre Unabhängigkeit. Jetzt, so glauben sie, muss Trotzki klein beigeben. Doch der lässt die verblüfften Deutschen einen Tag später einfach sitzen.
Wir ziehen uns aus dem Krieg zurück. Wir verkünden das allen Völkern und Regierungen. Wir geben den Befehl zur vollen Demobilisierung unserer Armee. Zugleich weigern wir uns, Bedingungen zu unterschreiben, die der deutsche und österreichisch-ungarische Imperialismus mit dem Schwert auf den lebenden Körper der Völker schreibt.
Die russische Delegation reist ab. Die Diplomaten der Mittelmächte sind sprachlos. Dafür sind nun wieder die Militärs am Zug. Am 18. Februar rücken die Deutschen vor. Ohne Gegenwehr besetzen sie binnen weniger Tage einen riesigen Bogen von Estland im Norden über Weißrussland und die Ukraine bis nach Rostow am Don. Jetzt lenkt die bolschewistische Führung ein. Im Rat der Volkskommissare fordert Lenin:
Ihr müsst diesen Schandfrieden unterschreiben, um die Weltrevolution zu retten, um ihren einzigen Brückenkopf zu erhalten, die Republik der Sowjets.
Am 3. März 1918 unterzeichnen Russland und die Mittelmächte den Friedensvertrag von Brest-Litowsk. Finnland, die baltischen Staaten, Polen und die Ukraine werden unabhängig. Später auch Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Russland verliert 50 Millionen Einwohner, ein Viertel seines Territoriums und muss 6 Milliarden Reichsmark Entschädigung zahlen. Der Kaiser jubelt.
Dieser Vertrag ist einer der größten Erfolge der Weltgeschichte, dessen Bedeutung erst die Enkel richtig würdigen werden. Alle Nebelwolken von internationaler Völkerverbrüderung und Weltdemokratie sind durch die Sonne des deutschen Heeres zerstreut.
Es ist ein Pyrrhussieg. Zwar kontrolliert Deutschland nun ein gewaltiges Imperium von Finnland bis zum Kaukasus, doch die jungen unabhängigen Staaten können sich nur mit deutscher Hilfe halten. Darum bleiben 1 Million Soldaten im Osten. Vor allem in der Ukraine werden sie in einen sinnlosen Kleinkrieg hineingezogen. Die Disziplin der deutschen Truppen verfällt. Im Herbst 1918 gelten an der Ostfront ganze Divisionen als bolschewistisch verseucht. An ihren Einsatz im Westen ist nicht mehr zu denken. Die Heeresleitung hat das Ziel, den Krieg im Westen zu entscheiden, den Eroberungen im Osten geopfert, sagt der Historiker Winfried Baumgart. Genau wie es der Außenstaatssekretär befürchtet hatte.
Die Geschichte hat Kühlmann recht gegeben. Obwohl er kein Militär war, hat er aber den Weitblick gehabt, Ludendorff auf die Finger zu klopfen, hör mal, du setzt alles auf eine Karte, dann zieh doch auch alle Truppen raus und lass mal den Revolutionskessel alleine brodeln. Nicht? Wenn er sich durchgesetzt hätte, dann wären doch erheblich mehr deutsche Truppen im Westen gewesen. Amerikanische Truppen trafen ja erst ein. In größerer Zahl machten sich die amerikanischen Kräfte erst im Sommer bemerkbar, als die deutsche Westoffensive stecken geblieben war.
Spätestens im August 1918 ist der Krieg für das Kaiserreich verloren. Doch im Osten retten die Deutschen noch Lenin und seine Revolution.
Die Situation für die Bolschewiki war Ende Juli 1918 katastrophal. Sie waren gewissermaßen auf die Achse Petersburg-Moskau zusammengedrängt, sodass das bolschewistische Regime am seidenen Faden hing.
Die Sowjetregierung wird nicht nur von russischen Monarchisten bedrängt. In Samara an der Wolga etabliert sich eine Gegenregierung. Im Süden stoßen konterrevolutionäre Kosaken vor. Im Osten besetzen ehemalige Kriegsgefangene die transsibirische Eisenbahn. Und im Norden sind Briten und Amerikaner gelandet.
Es gibt einen Hilferuf Anfang August von russischer Seite über die deutsche Botschaft. Schickt uns ein paar Flugzeuge, sodass wir die Entente-Position oben im Norden bombardieren können. Und gebt uns finanzielle Mittel, um gegen die Tschechoslowaken im Osten vorzugehen. Also ein Hilferuf, der zu einer ganz kurzen Zusammenarbeit zwischen deutschen Kräften und den Bolschewiki führte.
Deutschland hat zwar auch Lenins Gegner unterstützt, um sich potenzielle Nachfolger gewogen zu halten, letztlich versprechen die Deutschen aber nicht, auf Petrograd, das frühere St. Petersburg, zu marschieren. So können Lenin und Trotzki Truppen abziehen und an ihrer Ostfront einsetzen. Das sichert den Sieg der Bolschewiki. Der Kaiser aber ist am Ende. Auch in Deutschland hat nun die Revolution begonnen. Wilhelm II. Muss gehen. Am 9. November 1918 ruft Philipp Scheidemann die Republik aus.
Arbeiter und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
2 Tage später unterzeichnet eine deutsche Delegation im Wald von Compiègne den Waffenstillstand. Deutschland ist besiegt. Der Friedensvertrag von Brest-Litowsk wird sofort annulliert. Doch er bleibt nicht ohne Folgen. Neue Staaten sind entstanden. Und dank deutscher Hilfe wird erstmals ein Land von Kommunisten regiert.
Das beginnt mit der Eisenbahnfahrt Lenins durch Deutschland 1917. Und das setzt sich dann fort mit Brest-Litowsk und der deutschen Außenpolitik 1918. Nur dadurch, ich würde mal sagen, ganz gewichtig dadurch, hat Lenin überleben können.
Auf den Diktatfrieden von Brest-Litowsk folgt der Diktatfrieden von Versailles. Statt Land zu gewinnen, verliert Deutschland ein Siebtel seines Territoriums. Und Lenin triumphiert.
Der deutsche Imperialismus ist unter Zurücklassung eines fürchterlichen Gestanks geplatzt.
Ein General der Alliierten aber meint voller Vorahnung:
Wir behandeln die Deutschen, wie sie die Russen in Brest-Litowsk behandelt haben. Und unsere Sünden werden auf uns zurückfallen, wie ihre Sünden auf sie zurückgefallen sind.
Im Zeitzeichen erinnerte Matthias Wurms an den Friedensvertrag von Brest-Litowsk, der am 3. März 1918 geschlossen wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.